Willkommen zu dieser Folge von Netzlehrer, meinem ersten Podcast, den ich jetzt schon etwas länger nicht mehr bemüht habe. Ich hoffe, es ist für euch spannend, denn es wird um das Buch gehen und um dessen Inhalte. Um die Frage, warum ich das eigentlich machen wollte, was ich mir erhoffe, was die wichtigsten Inhalte sind und ein wenig drumherum. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe in einigen Abständen die Frage gestellt, ob es Fragen von den Followerinnen und Followern gibt zum Buch, und da gab es einige. Ich werde nicht alle beantworten, weil da sind auch welche bei, die mit dem Buch nur am Rande zu tun haben, und hier möchte ich mich ein bisschen darauf konzentrieren, aber nicht, dass ihr abschaltet. Es geht jetzt nicht rein darum, wie so ein Buchprozess aussieht, sondern natürlich auch, wie diese Inhalte möglicherweise zu verstehen sind, wie ich dazu gekommen bin und vielleicht auch, was für einen Impact ich mir erhoffe. Wir können hier bei einer Frage anfangen, die schon relativ alt ist, weil ich das schon mal gefragt hatte. Was war Auslöser dafür, ein Buch zu schreiben? Nun, man muss ja sagen, dass das mittlerweile mein zweites großes Publikumsbuch ist, aber schon so mein 10., 11. Buch insgesamt. Das andere waren erstmal kleine Bücher, zum Beispiel fürs Referendariat, und dann später Fachbücher, gerade in dem Bereich digitale Bildung. Und wenn man ein Buch schreiben möchte, ist natürlich auch immer die Frage, ob das überhaupt geht. Also mit anderen Worten, man kann natürlich einfach ein Buch schreiben und das irgendwo hinschicken, ist aber nicht besonders empfehlenswert, weil wenn es dann nicht gut ist, dann kriegt man das vielleicht sogar gar nicht mit. Das heißt, der erste Schritt war damals die Agentur, und mit dieser Agentur zusammen, das heißt, das ist eine Agentur, die dann wiederum an die Verlage dann auch schreibt, dass es ein neues Buch gibt, habe ich ziemlich lange damals dafür gebraucht, dieses erste Buch, die 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, überhaupt gestalten zu können. Und zwar, weil ich mindestens 8 verschiedene Versionen vorher geschrieben habe. Die hießen auch anders, und meine damalige Agentin hat immer gesagt, das hört sich zwar toll an, aber was willst du eigentlich? Und diese 10 Dinge waren letzten Endes, ja, meine Rettung, kann man sagen, weil sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das, was mich an der momentanen Schulsituation stört, aufs Papier zu bringen. Und damit ist die Agentur dann an verschiedene Verlage herangetreten, und der Mosaik Verlag, das ist ein Unterverlag von Penguin Random House, die haben sich dann quasi durchgesetzt und ich konnte das Buch dort schreiben. Und als ich das Buch geschrieben hatte, gab es natürlich auch ein mediales Echo, das aus meiner Sicht schon auch dazu geführt hat, dass wir auf eine andere Art nochmal über Bildung sprechen konnten. Aber das ist, da darf man sich auch nichts vormachen, natürlich immer in Anführungsstrichen nur ein Impuls. Es gibt ja unglaublich viele Impulse in der Bildungsdiskussion, die meines Erachtens aber trotzdem noch keine große Bildungsdebatte ist. Jedenfalls danach durfte ich einen TEDx-Talk halten, also einen Talk im amerikanischen Format, 12 Minuten, und konnte mir das Thema eigentlich relativ frei auswählen. Erst wollte ich über Digitalisierung sprechen, aber dann habe ich den Talk genannt »Warum lernen?« Und der Clou an diesem Titel war, dass ich »Warum lernen?« mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen versehen habe. Also, das heißt, ich habe nicht zwangsläufig die Frage gestellt, warum sollen wir überhaupt lernen, sondern warum lernen als quasi Imperativ. Also, warum lernen? Wir müssen das Warum lernen. Und darum ging es in diesem Talk auch, dass nämlich das Warum ins Zentrum jedes Lernens gehört. Und nachdem dieser Talk durch war, habe ich mir über dieses Thema einfach immer mehr Gedanken gemacht. Und zwar deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses Warum, warum lerne ich eigentlich, gar nicht immer im Zentrum der schulischen Bildung ist, sondern sich so seltsam abkoppelt. Anders wäre es für mich auch nicht erklärbar gewesen, warum es so viele junge Leute gibt, die gar nicht verstehen, was sie machen und die dann in, aus meiner Sicht, etwas oberflächlichen Konsequenzen daraus münden. Also die Konsequenz zum Beispiel, wir brauchen eigentlich viel mehr Steuern und Versicherungen und Mieten. Ist das wichtig fürs Leben? Steuern, Versicherungen, Miete? Ja, auf jeden Fall ist das wichtig. Aber man verwechselt aus meiner Sicht in gewisser Weise eine direkte alltägliche Nützlichkeit mit etwas, das nicht unbedingt nützlich, aber trotzdem relevant ist, nämlich Bildung. Also zum Beispiel, wenn ich Literatur wertschätzen lerne und die Freude an der Literatur, dann ist das vielleicht nicht unbedingt direkt nützlich. Also ich kann damit jetzt nicht besser Auto fahren oder einkaufen gehen, Aber ich kann teilhaben an der Schönheit der Literatur. Ich kann teilhaben an Kultur. Und dafür ist es aber wichtig zu wissen, warum man etwas tut. Also diese Relevanz. Und das war im Grunde genommen der Auslöser für das neue Buch. Es sollte darum gehen, dass das Warum ins Zentrum des Lernens kommt. Und das ist auch immer noch drin geblieben. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr kam ich zu dem Punkt, dass ich gedacht habe, Moment mal, aber wenn das Warum ins Lernen kommt, dann muss das Lernen ja vorher da sein. Also sind Schulen die Orte, in die man geht, um zu lernen? Und viele würden vielleicht jetzt sagen, na ja klar, was denn sonst? Ist das nicht ein bisschen trivial? Aber wenn man länger darüber nachdenkt, dann ist es ja so, dass schulisches Lernen oftmals nach Hause verlagert wird. Also das heißt, nicht immer, aber immer öfter ist es immer noch so, dass die Schülerinnen und Schüler das Schwierige, also die Umsetzung eigentlich zu Hause machen müssen. Und da helfen dann entweder die Eltern, die die Krise kriegen, weil sie, die Eltern also das Warum erklären müssen. Ne? Warum mache ich das eigentlich? Und gleichzeitig sind ja nicht überall die Eltern, die das auch können. Und mittlerweile gibt es eben auch die KI, die dann genutzt werden kann, um zu täuschen. Und es gibt, glaube ich, genug Lehrerinnen und Lehrer, die dann die Schuld bei den Schülerinnen und Schülern suchen und sagen, es kann nicht sein, wieso täuscht er, wieso macht er das nicht selbst? Und da würde ich sagen, naja, wenn das System so funktioniert, dass man es quasi hacken kann, dann sollte man möglicherweise nicht denen die Schuld geben, für die dieses System da ist, sondern dann sollte man die Schuld im System suchen. Das alles heißt natürlich nicht, dass das so einfach ist und dass wir, wenn wir jetzt Schulen als Orte des Lernens sehen, plötzlich alles besser wird. Es bleibt trotzdem dabei, und das ist klar, das ist bei dem Buch immer noch Thema, dass es ganz viele Baustellen gibt, die es übrigens auch zu identifizieren gilt, was ich natürlich auch versucht habe. Aber ich habe versucht, das Ganze mit einem Kern zu versehen. Und dieser Kern ist, das Lernen muss ins Zentrum der Schule. Und das Warum dieses Lernens muss zu jeder Zeit ersichtlich sein. Ich glaube, die unterschiedlichen Schulformen können sich da übrigens alle noch was voneinander abgucken, vor allen Dingen aus dem Grundschulbereich und auch der Förderbereich, die sind da viel weiter als die weiterführenden Schulen, weil sie im Grunde genommen viele Dinge machen müssen, die die weiterführenden Schulen nicht zwangsläufig machen. Also zum Beispiel Umgang mit Heterogenität und Diversität. Aber auch wenn das gemacht wird, ist es wichtig, aus meiner Sicht, Lernen anders zu denken. Kommen wir an dieser Stelle mal ein bisschen vom Inhaltlichen weg zum eigentlichen Prozess. Trifft sich übrigens auch ganz gut, denn in dem Buch geht es ja nicht nur um eine, ich sag mal, philosophische Abhandlung darüber, warum Lernen ins Zentrum muss, sondern auch, wie das eigentlich gehen kann. Und da geht es ganz viel um Prozessbegleitung, um die Frage, was eigentlich gutes Lernen ausmacht und wie das aussehen kann. Da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, kann aber sagen, dass das sowohl für Eltern als auch für Lehrkräfte, glaube ich, dann auch nochmal konkret gemacht wird. Aber jedenfalls von diesem Prozess aus hin zu der Frage, mich würde dein Schreibprozess, deine Schreibroutine interessieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die ist vogelwild. Also erstmal, Schreiben ist für mich die sinnstiftendste Tätigkeit überhaupt. Ich liebe das zu schreiben, mir Gedanken zu machen über Dinge, die ich gehört, gelesen und eben weitergedacht habe. Aber bei diesem Buch kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich quasi erst das Vorwort schreibe, dann das erste Kapitel, dann das zweite, sondern wie gesagt etwas Vogelbild. Ich meine, ergibt natürlich auch Sinn, dass ich zum Beispiel das Vorwort relativ am Ende geschrieben habe mit dem Satz, an deutschen Schulen wird nicht gelernt, was ja eigentlich ein Affront ist. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Menschen das Buch lesen, um dann hinterher nachzuvollziehen, wie das eigentlich gemeint ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diejenigen, die dies nicht tun, den Satz aber lesen, so wie zum Beispiel bei der Plattform News for Teachers, ziemlich ausfallend werden. Allerdings lese ich mir da, muss ich zugeben, die Kommentare nicht alle durch. Jedenfalls habe ich immer wieder an unterschiedlichen Stellen geschrieben. Das heißt, ich wusste natürlich, wie die Kapitel aussehen. Andererseits habe ich auch erst im späteren Schreibprozess dann Kapitel hinzugefügt. Zum Beispiel alles, was mit der Neurodidaktik zu tun hat und mit der Frage, wie geht eigentlich gutes Lernen in der Schule und zu Hause? Oder was kann man, wenn man denn dann zu Hause lernen noch muss, weil ja nicht alle Schulen versuchen, die Hausaufgaben abzuschaffen und das Ganze in den Schulen zu machen. Wenn es also so sein muss, nach welchen Prinzipien kann man als Eltern sich denn ausrichten? Das fand ich dann noch wichtig, dass das mit hinzukommt, obwohl ich auch in den anderen Kapiteln versucht habe, die Eltern mit einzubeziehen. Also mit anderen Worten, ich habe manchmal tagelang nur an einem Kapitel gearbeitet und dann in der anderen Woche wieder an einem ganz anderen und im Lesefluss dann immer wieder darauf geschaut, inwiefern das dann auch kohärent ist, also ein Ganzes ergibt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist mir ganz gut gelungen, weil ich den Kern dessen, was ich sagen wollte, sehr, sehr klar vor Augen hatte. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, dass das einfach in einem Rutsch und von hinten nach vorne passiert ist. Und gleich kommen wir dann zu zwei Fragen, die das Buch am Rande berühren. Und zwar, in welcher Hinsicht ist dein Unterricht heute durch die Interviews anders als früher? Und befürwortest du das duale Studium fürs Lehramt? Erstmal gibt es hier aber eine ganz kleine Pause. Die heutige Folge wird präsentiert von CTS-Reisen. Wer schon einmal eine Klassenfahrt organisiert hat, weiß, wie stressig die Planung sein kann. Genau da kommt CTS-Reisen ins Spiel. Als Reiseveranstalter mit über 50 Jahren Erfahrung, ist ja immer wichtig, das auch nochmal hervorzuheben, spezialisiert sich CTS auf Klassenfahrten und Gruppenreisen ab 10 Personen. Also genau das, was Lehrerinnen und Lehrer suchen, um ihren Schülerinnen und Schülern unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Ich selbst erinnere mich zum Beispiel an eine Klassenfahrt, besonders die nach England, die mich wahnsinnig geprägt hat. Die gemeinsamen Abenteuer mit den Schülerinnen und Schülern, die abenteuerlichen Gänge durch die Stadt und ja, auch die Museen. Das muss man ja auch mal hervorheben. Das ist ja nicht immer so, dass man überall dann auch wirklich reingehen kann. Das sind Erinnerungen, die bleiben ja wirklich ein Leben lang. Ich habe übrigens eine sogar auch in meinem Buch beschrieben und genau deshalb ist die Partnerschaft mit CTS Reisen hier, die diesen Podcast unterstützen, so passend. Die wissen, wie man eine Klassenfahrt zu etwas Besonderem macht und helfen dabei. CTS Reisen kümmert sich nämlich nicht nur um die Reiseplanung, sondern unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer auch in jeder anderen Phase der Organisation. Das beginnt zum Beispiel bei der Beratung zur Reiseplanung, geht über die Buchung und Durchführung vor Ort. Egal, ob es eine Studienreise nach Berlin oder eine entspannte Klassenfahrt ans Meer ist, CTS Reisen bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, durch die langjährige Erfahrung von CTS hat man als Lehrperson dann viel mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich bietet CTS Reisen noch ein umfassendes Versicherungspaket bzw. verschiedene Pakete und einen Notfallservice, damit ihr während der Fahrt immer auf der sicheren Seite seid. Wenn ihr also die nächste Klassenfahrt plant, schaut unbedingt bei CTS Reisen vorbei. Den Link zur Seite findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an CTS Reisen für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, befürworte ich das duale Studium? Ja, das tue ich. Und ich verstehe auch die Kritik daran, die ist ja, dass die Fachlichkeit verloren geht, weil ich es ganz wichtig finde, dass zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für ihr Fach brennen und Bock haben, sich darin auszukennen. Ruhig auch in der Breite, denn es ist ja wunderbar, wenn man etwas tun kann, wo man Schülerinnen und Schüler einfach zeigt, was es so gibt, selbst wenn das nicht direkt im Lehrplan steht. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass wir die Prioritäten anders setzen müssen. Erstens muss jedem klar sein, der als Lehrerin oder Lehrer arbeitet, dass das Wichtigste natürlich ist, dass man Bock haben muss, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das ist ganz klar. Und Beziehungsarbeit zahlt sich auch ins Lernen rein. Auch darüber schreibe ich übrigens im Buch. Das ist auch kein Bauchgefühl, sondern es ist sehr gut belegt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass so ein duales Studium auch bedeutet, dass man sich mit dem Lernen halt viel mehr auseinandersetzen muss. Denn ich habe es auch schon erlebt, dass Referendarinnen und Referendare aus dem Studium kommen und vor die Klasse treten und Lehrer spielen. Das hört sich jetzt total komisch an, aber also die kommen quasi, die treten vor die Klasse und imitieren das, was sie erlebt haben, was eine Lehrperson macht. Und das kann wirklich in die totale Frontalsituation ausarten. Ich würde sagen, dass ein duales Studium ganz viele Chancen bietet, aber dann natürlich total gut wissenschaftlich begleitet werden muss. Ich fände es perfekt, wenn Lehrkräfte zu Lernexperten würden, die dann Mentoren sind. Also das heißt, dass jeder, der Lehrerin oder Lehrer wird, weiß, wie gutes Lernen funktioniert, wie er es initiieren kann, wie er oder sie es schafft, die Schülerinnen und Schüler fürs Lernen zu begeistern. Denn das finde ich ganz, ganz fundamental wichtig. Und das ist aus meiner Sicht sogar wichtiger, als sozusagen dann das dritte Hauptseminar in irgendwas zu belegen. Ich habe ja gesagt, ja, Fachlichkeit ist wichtig, aber man muss eben eine Beziehungsebene haben und sich mit dem Lernen auskennen. Deshalb ist die andere Frage noch eine sehr schöne Überleitung. In welcher Hinsicht ist dein Unterricht heute durch die Interviews anders als früher? Also die meisten von euch werden wissen, dass man nicht etwas hört oder liest und sofort anders macht. Aber ich merke geradezu, wie verschiedene Erkenntnisse mich anders handeln lassen. Und das ist ganz wundervoll. Das alles aufzuzählen, das wäre zu viel. Da kann ich wirklich sagen, das kann man in dem Buch nachlesen. Aber ich gebe mal so ein Beispiel, Growth Mindset. Das kennt ihr vielleicht ja auch von Caroline von Saint-Ange, die das nochmal in den deutschen Raum viel mehr gebracht hat. Also diesen Ansatz von Carol Dweck. Und das ist etwas, das vielleicht erstmal gar nicht so groß ist, so groß klingt. Ihr werdet es vielleicht schon mal gehört haben, ja, also der Ansatz, dass man eben nicht sagt, du kannst das oder du kannst das nicht, je nachdem, ob du talentiert bist oder nicht, sondern durch Anstrengung, diese Anstrengung, den Prozess eben zu begleiten und auch entsprechend rückzumelden, das ist etwas, das ich wahnsinnig wichtig finde. Und was ich auch mittlerweile anders mache, ich bin nicht mehr so stur und versessen darauf, dass etwas sofort gelingt oder dass Schüler etwas sofort machen müssen. Also von mir wird man nicht mehr hören, wie du hast die Hausaufgabe nicht und dann muss man sich rechtfertigen und was weiß ich, sondern dann, also ich spreche mehr auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern. Ich habe das, glaube ich, früher auch schon versucht, aber ich versuche das noch viel mehr, weil ich weiß, dass Druck eher Gegendruck erzeugt und das, was ich möchte, ist Lernen initiieren. Das ist wirklich, das ist so. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal was frontal erklären kann oder das bedeutet nicht, dass wir nicht auch in den Dialog gehen können, aber mein Hauptziel ist es, die Schülerinnen und Schüler ins Lernen zu bringen, im besten Fall mit Motivation. Und da könnte ich jetzt auch ganz lange drüber sprechen, ich könnte natürlich über jedes Kapitel lange sprechen, wie Motivation entsteht und warum das wichtig ist, aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, ja, durch die Interviews und natürlich auch dadurch, dass ich danach dann die Sachen, die ich total interessant finde, noch weiterlese, mich zu verbessern und im Grunde genommen ein besserer Lehrer werden zu können. Und das klingt jetzt ein bisschen groß, aber das ist natürlich auch etwas, was ich erhoffe durch das Buch. Nicht, dass jemand ein besserer Lehrer wird oder dass ich meine sozusagen besser als irgendjemand. Ich glaube, verbessern kann man sich immer nur im Vergleich zu einer Version von einem selbst. Ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin besserer Lehrer als, obwohl es natürlich sozusagen rein objektiv bestimmte, ich sage jetzt mal, Lehrstile gibt, wo ich sagen würde, ich glaube, da haben die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht so viel gelernt. Einfach, weil sie vielleicht da sitzen und einfach nur zuhören müssen und gar nicht selbst aktiv werden. Aber genau, was ich meine, ist nicht, dass jemand durch ein Buch ein besserer Lehrer wird, sondern dass dieser Perspektivwechsel durch die ganzen Gespräche und Interviews und vieles davon habe ich eingebunden und versucht, es trotzdem nicht zu kompliziert gemacht zu machen, dass dadurch eine Perspektive eröffnet wird, die Lehrkräften und Eltern ermöglicht zu sagen, okay, vielleicht haben wir hier Spielräume, vielleicht gibt es hier Möglichkeitsräume für unser Handeln. Und gleichzeitig schließt sich, und das ist das, was ich gerade schön finde, weil es aus meiner Sicht organisch ist, schließt sich daran eine, nicht eine, sondern viele Forderungen an die Verwaltung an. Denn Lernen ermöglichen heißt ganz viel. Ja, das heißt zum Beispiel multifunktionelle Teams. Also mit anderen Worten, wenn ich konstruktives Feedback geben möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass ich alle im Blick habe. Wenn ich Lernen ermöglichen möchte, ist es wichtig, dass ich das Unterrichtssetting auch so gestalten kann. Und ich habe versucht, das durchzudeklinieren, so dass man ganz konkret versteht, ah ja, so sieht das aus, aber auch, was müsste dafür eigentlich passieren. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ist KI. Wir müssen alle KI-Experten werden, glaube ich, damit wir es gut und konstruktiv nutzen können und damit wir auch wissen, wie man es falsch nutzt, um sein eigenes Lernen abzutrainieren. De-skilling heißt das auf Englisch, also quasi aktiv schlechter werden. Und weil wir das müssen, müssen auch die Angebote bestehen und müssen auch die technischen Voraussetzungen bestehen. Und all das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, aber ihr merkt, das ist ja jetzt nur angeschnitten, dass dieser Kern des Lernens und des Warums, die Frage danach, was man als Lernexperte eigentlich tun sollte und die Frage, wie die Voraussetzungen sind, ja, einen großen Kreis bilden, den ich versucht habe, miteinander in Beziehung zu setzen. Jetzt kommen ganz am Ende noch 2, 3 Fragen. Wer kann vor einer Veröffentlichung den Text anschauen und die Ausschnitte, wie viel Austausch gibt es auf dem Weg zum Buch? Naja, das ist so, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass ich den ersten Entwurf ungefähr vor einem Jahr schon abgegeben habe, das Manuskript. Und dann wird das erstmal bereinigt von einem ersten Lektor und dann kommt es wieder zurück und dann versucht man, Dinge nochmal klarer zu machen. Und ich vor allen Dingen versuche, die Nebensätze rauszukriegen. Ich habe immer noch zu viele Nebensätze drin. Ich hoffe, man verzeiht es mir. Und dann geht es wieder zurück und dann kommt der Hauptlektor oder ich habe eine Lektorin in dem Fall. Und dann hat man Anrufe und spricht darüber. Ein, zweimal habe ich Leuten was direkt geschickt, also zum Beispiel beim selbstgesteuerten Lernen habe ich Professor nochmal drüber gucken lassen, ob das auch so stimmt und stimmig ist. Und ja, dann irgendwann gibt es so eine Art von Vorentwurf, so eine Art Fahne nennt sich das, was Digitales. Und das können dann Leute schon kriegen, selbst wenn es noch nicht perfekt ist. Also noch nicht perfekt heißt, da steht dann manchmal sowas wie, hier brauchen wir noch 3 Zeilen weniger und so weiter. Als letztes steht da noch, wie ich mich über den aktuellen Stand der Bildungsforschung informiere und ob das ins Buch eingeflossen ist und wie mir der Spagat zwischen Theorie und Praxis gelingt. Also ja, es ist sehr viel eingeflossen, aber es ist natürlich weder eine Promotion, noch eine Habilitation, noch ein Ausschusspapier. Ich hoffe sehr, dass das auch so zurückgemeldet ist, dass es trotzdem lesbar sein muss. Und gleichzeitig will ich natürlich auf dem neuesten Stand bleiben. Das kann man sich aber nicht so vorstellen, dass ich da sozusagen die Datenbanken durchwühle, wie ich das eben machen würde, wenn ich eine Promotion anstreben würde und dann sozusagen über die Keywords gehe und das dann alles abgrase. Sondern es ist eher so, dass das Gerüst, das Skelett meiner Gedankengänge und die Vorstellung, wie das dann vonstatten geht, dazu geführt hat, dass ich dann über größere Bücher, Einführung, Pädagogik, sowohl wissenschaftlich als auch populäre Literatur, früher hat man gesagt, nach dem Schneeballsystem mehr oder weniger vorangegangen bin und natürlich auch bei den Leuten vor allen Dingen gestöbert habe, mit denen ich so gesprochen habe, ob es jetzt Anke Langner ist oder Kai Marz oder wie sie alle heißen. Der Spagat zwischen Theorie und Praxis, wie der mir gelingt, ich glaube, das müssen die Leute beurteilen, die das Buch dann lesen. Mein Ansatz war es, ein wirklich im besten Fall lesbares Buch zu gestalten. Deshalb beschreibe ich manchmal auch Situationen, in denen ich war und die mich auf den Gedanken gebracht haben. Jedenfalls ein lesbares Buch, was gleichzeitig trotzdem in seinen verschiedenen Ansätzen wissenschaftlich fundiert ist. Ob mir das gelungen ist, das kann ich ganz schwer sagen. Ich hoffe es doch sehr. So, und so viel zu dieser Folge in dieser spannenden Woche für mich. Spannend, weil ja nie so richtig klar ist, wie kommt es jetzt an, wie viele Leute werden das lesen, wie sind die Reaktionen. Der Tag der Veröffentlichung ist für mich immer ganz merkwürdig. Ich falle immer in ein Loch, frag mich bitte nicht wieso. Aber aus dem Loch bin ich jetzt wieder ein bisschen rausgekrabbelt. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir ins Gespräch kommen zu den Inhalten, zu den Themen und natürlich auch weiterhin über diese Themen zu sprechen und ich habe es gerade eben kurz angedeutet, die Debatte weiterzuführen, die sich nicht in kleinen, fisseligen Fragen nach Reförmchen selbst befriedigt, sondern die weitergeht und die Frage beantwortet, wie wollen wir Bildung im 21. Jahrhundert eigentlich gestalten? Eine Antwort versuche ich mit dem Buch zu geben und ich bin total gespannt, wie das die Leute weiterdenken. Natürlich auch bei euch Zuhörenden. Tja, das war der kleine Einblick. Ich freue mich sehr, wenn ihr die Folge mochtet. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Buch mochtet. Gebt mir gerne Bescheid. Schreibt mir Schreibt gerne auch eine Rezension, wenn es euch gut gefallen hat. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich fürchte mich ein ganz kleines bisschen, aber so ist das halt eben auch in diesem direkten Austausch und dem Feedback, der für mich ja auch ganz, ganz wichtig ist. Macht's ganz gut und bis bald. Euer Netzlehrer Bob Blume.